Yes, richtig cool. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Schön, dass ihr da seid. Hey, ich frage euch mal was. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt oder ob es nur mir so geht. Man hat sich ein Paket bestellt, ja? Macht man ja in so Tagen wie sie so gerade sind, öfters mal. Du hast schon ganze 2 Tage auf dein Paket gewartet, was heutzutage ja schon richtig lang ist. Aber du freust dich so, ja? Du freust dich so, du weißt, heute ist der Tag, du hast schon die E-Mail gekriegt, wann es kommt. Wir sind alle im Homeoffice, haben auch Zeit, es anzunehmen. Dann klingelt's, du kriegst dein Paket, packst es aus. What? Das habe ich doch gar nicht bestellt. Ah, Katastrophe. Oder ein anderes Szenario, eigentlich ein schönes Setting. Samstagabends, man sitzt so auf dem Sofa, aber du bist nicht entspannt. Bist nicht entspannt, schaust immer wieder auf die Uhr. 30 Minuten wartest du schon auf den Lieferservice. Katastrophe, dein Magen knurrt und du willst einfach nur deine Lieblingspizza haben, ja? Pizza Hawaii? Lucien? Der Lucien ist immer am liebsten Calzone mit Ananas. Ja, aber wir lieben dich trotzdem. Lucien, du hast heute Geburtstag. Das muss ich sagen, nein, Scherz. Also Happy Birthday an dich, Lucien. Jetzt muss es raus. Ihr könnt ihm ja alle heute eine Pizza nach Hause schicken, Calzone mit Ananas. Ist gut. Also gut, wo waren wir? Endlich klingelt's. Du rennst zur Tür. Wartest natürlich kurz, willst ja nicht, dass der weiß, dass du gerannt bist. Machst auf, kriegst deine Pizza. Leider schon kalt, aber okay. Schaust rein. Eklig! Meeresfrüchte! Das habe ich gar nicht bestellt. Wer ist denn sowas? Ich weiß es nicht. Kennt ihr das? Solche Situationen. Hey, ich glaube, es ist ziemlich normal. Geht uns allen mal so, dass wir uns richtig ärgern, wenn wir nicht das kriegen, was wir bestellt haben. Aber wisst ihr, wo das richtig schwierig wird? Wenn wir mit dieser Mentalität an Gott herantreten. Wenn wir Gott auch so behandeln, wie so ein Segensautomat, wo man oben irgendwie was reinschmeißt, sein Gebet oder seine Tränen oder seinen Einsatz. Und man wünscht sich halt, dass genau das rauskommt, was man so gerne hätte. Weil das ist einfach oft nicht so. Wir sehnen uns zwar nach dieser Freiheit, auch bestimmen zu dürfen, Kontrolle zu haben, aber das Leben spielt manchmal nicht so. Und so gut, dass uns letzte Woche Gabriel dieses Gelassenheitsgebet beigebracht hat. Ich meine, ihr kennt es alle auswendig schon, ne? Ich lese es für mich nochmal vor. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das ist so gut. Wir haben einen Gott, der souverän ist, der so groß ist, der allmächtig ist. Ich, Anni, ich kann ihn nicht zwingen. Aber auch wenn wir diesen Gott nicht bewegen können, können wir einen Raum schaffen, in dem er sich bewegt. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen Freiraum für Gottes Gegenwart in unserem Leben schaffen und uns damit auseinandersetzen. Was heißt es, Freiraum zu schaffen, dass Gott wirken kann? Was heißt es, dass wir in dieser Serie sind, dieses Jahresmotto haben, Freiraum? Ich glaube, es ist ähnlich wie letztes Jahr. Wir werden es im Laufe des Jahres merken, warum Gott uns dieses Thema so extrem aufs Herz gelegt hat und werden rückblicken und sagen, wow, verrückt. Wie Gott alles schon weiß, wie er in Kontrolle ist. Aber das ist dieses Versprechen, wie wir als Gemeinde, aber auch als Einzelperson in dieses Jahr gehen wollen. Zu sagen, ich möchte Gott Raum schaffen. Egal was passiert, egal wie die Umstände sind. Ich möchte lernen, gelassen zu sein und das tun, was ich kann. Und zwar Gott suchen, ihm Raum zu geben. Ich möchte mich einlassen auf neue Dinge in unserem Leben, in meinem Leben und auch daran glauben, dass wenn wir Gott Raum geben, dass Unglaubliches in unserem Leben passiert. Glaubt ihr das? So gut. Und deswegen ist auch unser Herzensprojekt 2021, ein Gebetsraum ins Leben zu rufen. Der wird auch Freiraum heißen. Passt ja schon sehr gut. Und er wird entstehen, sage ich euch, hier hinten in der Gebetslounge wird auch unter der Woche ein Gebetsraum entstehen, wo immer gebetet werden kann. Und ihr dürft jetzt mal unter eurem Platz fassen, da liegt ein Umschlägchen oder ein Flyerchen, dürft ihr mal auspacken. Weil wir haben gesagt, hey, das ist so ein großes Projekt. Und auch wenn wir den Freiraum, diesen Gebetsraum sicher an den Start bringen werden, sobald es Corona einigermaßen gut möglich macht, haben wir trotzdem gesagt, wir wollen die Chance nutzen und wollen auch diesen hinteren Trakt der Chapel renovieren, weil da ist einiges, was es zu tun gibt. Und haben gesagt, wir wollen jetzt gemein uns zusammenstellen zu diesem Glaubensprojekt und auch zusammenlegen in unseren Finanzen. Und ich möchte dich ermutigen, hey, nimm das mit nach Hause und prüfe dich, wo du und ob du Freiraum schaffen sollst in deinen Finanzen und dich beteiligst an diesem Projekt, dass wir einen Gebetsraum hier entstehen lassen in der Chapel Fürth. Wir haben das dieses Jahr so gemacht, wir haben 3 Etappenziele, weil wir gesagt haben, wir wollen sicher eine Grundrenovierung vornehmen und wir wollen sicher, trotz allem, wie wir es jedes Jahr tun, auch einen Teil Sondertilgen von den Darlehen, die wir bereits schon haben, für das Gemeindezentrum und auch für diesen Saal hier, weil wir glauben, es einfach gut, Freiraum zu schaffen, auch von Schulden, von Dingen, die nicht gut sind, um in Nächstes reinzugehen. Also von dem her können wir eigentlich richtig gut reinlegen. 200.000, come on, Church, das schaffen wir. Hey, wenn du heute das erste Mal da bist, ganz entspannt, du musst nicht zahlen, um in den Gottesdienst zu gehen. Du darfst dich ganz entspannt zurücklehnen, keine Sorge. Wenn du mich nicht kennst, ich bin die Anni, ich bin 28 Jahre alt und habe 2 Kids mit unserem Pastor Gabriel und freue mich einfach mega hier in der Church am Start zu sein. Aber zurück zu unserem Thema Freiraum für Gottes Gegenwart. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die hat mich im Sommer sehr bewegt. Ich habe viel darüber nachgedacht, viel für mich persönlich, das Thema irgendwie zerlegt und es hat mich echt herausgefordert. Und ich sage es euch, die Predigt heute wird euch auch etwas herausfordern. Ich hoffe, das ist okay und ihr habt Lust, euch mitstretchen zu lassen. Aber ich bin noch kurz am Anfang für die Geschichte und für alles, was Gott heute sagen möchte. Jesus, wir danken dir, dass wir schon so gebadet haben, echt in deiner Gegenwart im Lobpreis. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du jeden Einzelnen siehst. Das, was ich nicht weiß, das weißt du alles. Und das ist so viel wichtiger und so viel besser. Und ich bete, Gott, dass du diese Geschichte nimmst und dass wir von ihr lernen dürfen. Und dass du echt die Worte, die ich durch deinen Geist heute sprechen darf, übersetzt in jedes Herz hinein. Dass jeder für sich weiß, was einfach du ihm heute sagen möchtest an diesem Tag. Amen. Hey, der Text steht in Johannes 3 und es geht über Johannes den Täufer. Übrigens ein absolut verrückter Mann, echt ein Glaubensvorbild. Es war jemand, der hat sein ganzes Leben investiert, um Jesus Platz zu machen, um ihm Freiraum zu geben. Vom Anfang an, als er noch in der Wüste war und die Leute aufgerufen hat, gesagt hat, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe, ihr müsst eure Sünden bekennen. Er hat die Leute getauft. Bis hin zu dem Moment, wo er sogar Jesus selber getauft hat und ihn gesegnet hat in seinen Dienst hinein. Und Johannes ist tatsächlich auch dafür gestorben. Er ist irgendwann gefangen genommen worden und wurde am Schluss geköpft. Also, hey, der hat es echt ernst gemeint, der Kerl. Und wir lesen eine Geschichte von ihm um seine Person in Johannes 3, 22. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch, und zwar in Änon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Also wir sehen, es gab eine Zeit, wo Johannes der Täufer parallel zu Jesus im Dienst war. Wir wissen nicht genau, wo diese Orte waren, aber man weiß, dass sie eher nah beieinander waren und dass tatsächlich auch sich die Wege von Jesus und Johannes immer mal wieder gekreuzt haben und die immer auch was voneinander mitgekriegt haben. Die waren ja auch verwandt, also ich glaube, die haben sich auch gemocht. Und wir lesen, dass Jesus auch getauft hat. Also er kam aus, nach seiner Taufe von Johannes, ist er in die Wüste gegangen, in den Dienst gegangen, hat angefangen zu lehren, um Wunder zu tun und zu heilen und er hat auch getauft. Jetzt lesen wir weiter im Vers 25. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Man geht davon aus, einige Theologen gehen davon aus, dass die diskutiert haben, warum sich Juden taufen lassen sollen, wenn ihr ganzes Gesetz, die ganze Tora voll ist von lauter verschiedenen Reinigungsritualen. Und da war anscheinend ein Streitgespräch. Und jetzt kommen diese Jünger von Johannes, also der hatte seine eigenen Jünger. Jünger sind eigentlich einfach nichts anderes wie Schüler von einem Meister, von Johannes, kommen zu ihm. Sie wandten sich deswegen an Johannes und sagen, Rabbi, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Also ich finde es voll witzig, weil die stellen eigentlich gar keine Frage. Die kommen gar nicht mit einem Anliegen in dem Sinn zu ihnen, sondern sie gehen einfach hin und regen sich auf. Und ich meine, man muss es ein bisschen verstehen. Ich kann es schon verstehen, ihre Haltung. Hey, da war Johannes, jeder kannte ihn, es war der Mann in Israel. Und sie haben beschlossen, okay, ich möchte mein ganzes Leben aufgeben und als sein Jünger, als sein Schüler diesem Mann nachfolgen. Und auf einmal waren sie Teil seines Teams, sie waren mittendrin in den Taufen und in der Umkehr und in diesem ganzen Spektakel. Und dann kommt dieser Jesus. Und eigentlich im Text, wir sehen eigentlich in der Theorie, wissen sie es, ja, dass Johannes eigentlich ja auf diesen Jesus hingearbeitet hat. Aber in der Praxis sind sie frustriert. In der Praxis sind sie neidisch und sagen, wir verstehen es nicht. Jetzt macht er das auch, das Gleiche, was wir machen, unser Business hier, Taufe, unser Business. Jetzt macht er das Gleiche und alle Leute fangen an, zu dem zu gehen und gar nicht mehr zu uns. Und ich meine ganz ehrlich, was zeigt uns das? Eigentlich ein Grundproblem des Menschen, der menschlichen Natur. Wir sind einfach Egoisten. Ich sehe das bei meinen Kindern oft. 1 und 3 Jahre. Leute, es hat nichts damit zu tun, dass Kinder bedürftig sind. Aber sie sind halt doch einfach kleine Egoisten. Sie wollen, dass es um sie geht und dass sie den letzten Keks kriegen und dass das gemacht wird, was sie wollen. Und sie wollen am meisten Zeit mit Mama haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das verändert sich auch nur bedingt, wenn man älter wird. Dann wollen wir halt versorgt sein und unsere Finanzen haben, wir wollen Sicherheit haben und den Partner, den wir uns wünschen und so weiter und so fort. Und die Bibel ist da ziemlich klar dazu an vielen Stellen. Eine möchte ich nennen aus Jakobus 3, 14 bis 16. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigen Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Boah. Doch wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mädel hier aus unserer Gemeinde. Es war eigentlich ein Coaching-Gespräch, aber irgendwie sind wir dann doch so ein bisschen abgedriftet in unsere eigenen persönlichen Themen, die uns so beschäftigen. Und sie hat was so Gutes mir gesagt. Sie hat diese Geschichte genommen von David und Goliath, kennen wir sicherlich alle, und hat sie ein bisschen als Metapher auf unser Leben quasi interpretiert. Dieser junge David, kleiner Kerl, nichts Besonderes, Hirtenjunge, kommt da in dieses Lager. Und all seine Mannsleute trauen sich nicht, gegen diesen Riesen zu kämpfen. Und dann kommt dieser kleine David daher. Und die denken sich, was ist das für ein kleiner Junge, was will der jetzt? Und David hier mit seinem ganzen Mut nimmt seine Schleuder, und der Riese fällt um und ist tot. Und alle anderen sind so, yeah, come on, wir machen dich zu unserem König, so ungefähr, ja? Das ist die Kurzversion der Geschichte. Und oft neigen wir doch dazu, wenn wir diese Geschichte mal so ein bisschen auf uns projizieren, dass wir eigentlich die Davids sein wollen. Oder? Ich möchte eigentlich der David sein. Ich möchte der kleine Junge sein, der von allen irgendwie total falsch eingeschätzt wird. Und dann bin ich voll mutig und nehme alle meine Kraft zusammen und Gott gibt mir die Power und all meine Probleme lösen sich in nichts auf und alle jubeln. Und das Mädel, mit dem ich gesprochen habe, sie hat gesagt, ist nicht eigentlich Jesus David? Ist es nicht eigentlich so im Leben? Jesus ist David, der total unterschätzt wird. Jesus ist der, der die Kämpfe kämpft, der von Gott bevollmächtigt wird, unsere Probleme zu lösen. Und sollten wir nicht eigentlich die sein, die dastehen und jubeln und ihm die Ehre geben dafür? Und es hat mich so bewegt, weil ich dachte mir, stimmt, das ist eigentlich die viel schönere Geschichte. Eigentlich die viel schönere Geschichte. Aber wir wollen so oft die Hauptdarsteller sein. Und wir denken auch, wir sind es. Wir wollen es kontrollieren. Wir wollen der Mittelpunkt sein. Und deswegen verstehe ich die Jünger von Johannes auch ein bisschen. Aber lass mal hören, was Johannes sagt. So gut. Johannes 3, 27 bis 31. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Denn er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der von oben kommt, steht über allen. Verrückt. Verrückt, mit welcher Weisheit er hier gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ich da so gut geantwortet hätte. Aber ich möchte euch vier Sachen geben, vier Dinge an die Hand geben, die wir von Johannes aus dieser Situation lernen. Wo er es geschafft hat, sich selber zurückzustellen, um Freiraum für Jesu wirken zu lassen. Und bei ihm war das tatsächlich Jesus als Person, als physische Person. Bei uns ist es Freiraum für das Wirken Gottes, für seinen Geist in unserem Leben zu haben. Und es beginnt mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung gegenüber Gott. Das Erste, was wir lernen aus Vers 27, ist, dass er Ehrfurcht hatte. Er sagt, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ich weiß nicht, was da für Emotionen in dir kommen, wenn du das Wort Ehrfurcht hörst. Ich glaube, die meisten von uns finden es erstmal nicht gut und haben erstmal negative Emotionen. Der Duden sagt, Ehrfurcht, das ist eine hohe Achtung, eine achtungsvolle Scheu, Respekt vor der Würde und Erhabenheit einer Person. Was bedeutet es jetzt, Ehrfurcht vor Gott zu haben? Ich glaube, wir lieben es, wenn wir sagen, hey, Gott ist unser Papa, er ist unser Vater, er liebt uns, unser Freund, unser Tröster. Und hey, das stimmt alles. All das ist Gott. Aber er ist halt auch der allmächtige Gott. Er ist auch souverän, er ist auch heilig, er ist gerecht. All diese Dinge. Im Psalm 111, Vers 10 steht ein so guter Vers, der es so gut zusammenfasst. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Denkt an unser Gelassenheitsgebet. Gib uns die Weisheit zu unterscheiden, das eine vom anderen. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen bleiben. Hast du Ehrfurcht vor Gott? Und hey, versteh mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass du Angst haben musst vor einem Gott, der irgendwie total willkürlich ist und grausam und der irgendwelche Dinge tut, weil er überhaupt nicht auf dich achtet und eigentlich gar keinen Bock auf dich hat. Das ist ein falsches Gottesbild. So ist Gott nicht. Es geht darum, dass du trotz allen, was er für dich ist, wie intim du ihn kennst, wie du deine Beziehung mit ihm pflegst, trotzdem immer wieder auch im Hinterkopf hast, wie viel größer er ist als wir. Wie würdig er ist, wie heilig er ist. Gerade im Vergleich zu uns. Und Johannes wusste das. Der zweite Punkt habe ich genannt, mitfreuen. Vers 28, 29. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbegleiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Ich finde es schön, dass Johannes hier dieses Bild benutzt von der Hochzeit, vom Bräutigam, von seinem Freund. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, wie da dieses Verständnis war in der jüdischen Tradition von diesem Freund des Bräutigams. Weil das ist ein bisschen viel mehr als bei uns. Der Freund des Bräutigams, das war so eine richtig wichtige Person in dem ganzen Ding. Er war meistens die Person, die geschickt wurde vom Bräutigam, um zum Brautvater zu gehen und um die Hand der Braut anzuhalten. Er war oft die Person, die die Braut zum Bräutigam, zum Altar geführt hat. Das hat der Freund des Bräutigams gemacht. Und auch eine Sache, die wir uns heutzutage schwer vorstellen können, aber es war tatsächlich früher so, dass das Ehepaar nach der Trauung oft in ein Schlafzimmer geführt wurde und der Freund des Bräutigams stand davor, hat gehört, deswegen heißt es hier auch so in dem Vers, der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Und naja, also ich gehe jetzt nicht zu detailliert drauf ein, ihr könnt es euch schon vorstellen, in dem Moment, wo der Bräutigam sich freut, hört es der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, und rennt zurück zur Festgemeinschaft und sagt, hey, es ist passiert, und alle freuen sich, und dann geht die Party ab und die Korken knallen und genau. Hey, es ist vielleicht uns ein bisschen fern, aber es drückt so schön aus, um was es geht. Können wir uns freuen, wenn Dinge durch Jesus passieren, auch wenn ich erstmal keinen Nutzen davon habe? Oder vielleicht erst recht, wenn die Dinge bei mir nicht passieren und sie bei anderen passieren? Können wir uns da freuen? Jemand hat mal gesagt, und das finde ich richtig eine coole Einstellung, jemand, der sich für andere freuen kann, der freut sich doppelt. Das ist so eine gute Perspektive. Johannes konnte es, ja? Die Frage ist, ob wir das auch können. Uns einfach nur an Gott zu freuen und was er tut, auch wenn es erstmal nichts mit mir zu tun hat. Der dritte Punkt, loslassen. Das ist wohl der bekannteste Vers von Johannes, den man immer so hört, Johannes 3, 30. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er muss immer zunehmen, ich muss immer abnehmen. Hey, Johannes wusste, es geht nicht um mich. Er wusste, es gibt hier einen größeren Plan. Und ich bin Teil des Plans und ich habe meine Aufgabe, aber es geht nicht um mich in diesem Plan. Und ich würde behaupten, dass der Plan Gottes heute noch der gleiche ist wie damals. Und zwar möchte Gott diese Welt mit Jesus versöhnen. Das war von Anfang an bis zum Schluss, ist das sein Ziel. Und die Frage ist, machen wir uns eins mit diesem Plan? Nehmen wir unseren Part ein und akzeptieren, es gibt einen größeren Plan und es geht nicht nur um mich, auch wenn dieser Plan natürlich für mich ist und ich davon profitiere und es einfach so gut ist. Aber schaffe ich es, loszulassen und mich einzulassen, auf Gottes Wirken, mit diesem Wirken zu partnern oder nicht? Und der vierte Punkt, der letzte, Offenheit, im Vers 31. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Das sagt er zweimal. Einmal der von oben kommt, einmal der von Himmel kommt, steht über allen. Weißt du, Gott ist immer größer als unsere Erwartungen. Er sprengt unseren Verstand. Er sprengt die Box, in die wir ihn reinpacken wollen. Er hat so viel mehr im Blick. Und die Frage ist, bin ich offen, mich darauf einzulassen, Dinge zu erleben, die ich nicht kenne? Oder auch einen Gott auf eine neue Weise, in neuer Weise zu erleben, die ich vielleicht so bisher noch nicht aus meiner Frömmigkeitstradition kenne, so wie ich aufgewachsen bin. Und ich meine, es hört sich attraktiver an, als es ist, weil unser Gehirn ist so programmiert, dass wir es lieben, wenn wir in unserem Denken und Sein bestätigt werden. Also ich habe eine Meinung und wenn die bestätigt wird, dann wird so ein Glückshormon ausgelöst und ich bin total happy. Und genau das Gegenteil passiert, wenn ich auf Widerstand stoße, da bin ich erstmal so, oh, nee, das gefällt uns eigentlich nicht. Aber die Frage ist, ob wir was Neues lernen wollen oder ob wir lieber in dem bestätigt werden wollen, was wir schon kennen. Und ich glaube, gerade in Bezug auf unser Leben mit Gott, es ist so wichtig, dass wir offen sind, dass wir uns auf die Suche machen, auf eine geistliche Suche, Gottes Wesen neu zu verstehen, ihn neu zu erleben. Und hey, da gibt es viele Bücher und Modelle, wie du das machen kannst. Und möchte ich da echt ermutigen, mach dich da mal so ein bisschen auf die Suche. Frag dich, wo komme ich her? Wie bin ich es gewohnt, Gott zu erleben? Und was ist mir vielleicht noch fremd? Ein Tipp, den ich da mal gekriegt habe, war, such dir das, was dir am allerfremdesten ist und mach's einfach. Und vielleicht heißt es, du gehst mal eine Woche ins Kloster und schweigst. Das wäre was, ha? Einen Tag habe ich schon mal geschafft. Vielleicht muss ich mal die Woche machen. Aber erwarte, dass Gott dir auf neue Weisen begegnet. Und sei offen dafür. Und zum Schluss der Predigt, ich liebe das, wenn es am Schluss immer noch so ein bisschen ganz, ganz praktisch wird, habe ich euch 5 Tipps mitgebracht, wie ihr diese Haltung einfließen lassen könnt in eure Zeiten mit Gott. Weil ich glaube, der Ort, wo so viel beginnt in unserem Leben, wo wir so wichtige Entscheidungen treffen, wo wir, ich sag mal, den Ton setzen für den Rest unseres Lebens, für alle anderen Lebensbereiche, es beginnt, wenn wir 1:1 sind mit Gott. Wenn wir ihn 1:1 suchen. Und wenn wir sagen, wir möchten ihm Freiraum lassen, seiner Gegenwart, seinem Wirken in unserem Leben, dann beginnt es erstmal dort. Und ich glaube, da gibt es einiges, was wir ganz praktisch machen können. Deswegen zum Schluss 5 Tipps. Das ist der Moment, wo alle ihr Handy rausholen. Alles gut, nehmt es euch mit. Das erste, Dankbarkeit und Anbetung. Ich habe mir angewöhnt, dass ich eigentlich immer mit Dank beginne. Und ganz ehrlich, manchmal ist es gar nicht mal so selten, ist es einfach nur Danke, dass der Tag vorbei ist. Danke, dass der Tag vorbei ist. Dass es einfach irgendwie ein neuer Tag geben wird. Und ich muss mich richtig, ich muss mich richtig dazu entscheiden, zu graben, zu suchen, wo mein Dank eigentlich ist. Und auf einmal merke ich, hey, da gibt es trotzdem so viel, für was ich dankbar sein kann. Und wenn es nur ist, danke Gott, dass du Gott bist. Danke, dass du mich hast, dass du mich trägst, dass du mich erlöst hast. Es ist so gut. Und das auch in einen Lobpreis umzuwandeln, in Anbetung umzuwandeln. Nicht, weil ich sage, danke Gott, dass du alles so toll gemacht hast und ich so happy bin, sondern einfach nur, weil er Gott ist. Dankbarkeit und Anbetung. Das zweite, Wort Gottes. Das liebe ich. Ich habe das im Studium mal gelesen, dass wir oft ja dazu neigen, die Bibel so zu lesen und so auf der Suche sind nach dem Vers, der uns jetzt in unserer Situation dieses Erlebnis gibt. Und wo wir dann rausgehen und aus unserer stillen Zeit sagen, jetzt hat Gott mir gedient. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe das, ja? Und wir sollten uns immer danach ausstrecken, diese Momente zu erleben. Aber, und jeder, der regelmäßig Bibel liest, der weiß, dass es manchmal auch nicht so ist. Und dass es sich nicht so anfühlt. Und ich glaube, es ist so wichtig, in solchen Momenten erstens weiterzulesen und zweitens es einfach stehen zu lassen, zu sagen, und dennoch ist es Gottes Wort. Und dennoch ist es Gottes Wort. Auch wenn ich jetzt gerade mit meinem menschlichen Verstand zu begrenzt war, zu verstehen, was da für eine Power drin liegt, ist es trotzdem Gottes Wort und bleibt bestehen. Es gibt dir eine andere Sichtweise auf dein Bibellesen. Das dritte, warten und zuhören. Wir kommen oft in unsere stille Zeit und haben da so unser Muster und Routinen, was ich auch grundsätzlich sehr gut finde. Ich glaube, es ist sehr hilfreich. Und neigen aber oft dazu, erstmal unsere Sachen so hinzulegen und dann eben Bibel noch zu lesen und neue Inspiration und fertig. Aber wie wäre es, wenn wir Gottes Gegenwart Freiraum schaffen, indem wir wirklich mal zuhören, indem wir uns ausrichten und sagen, Gott, jetzt rede du. Und ich glaube, es ist meine persönliche Erfahrung, da müssen wir auch ein bisschen warten. Vor allem müssen wir warten, bis unsere Gedanken zur Ruhe kommen, bis ich meine Ich-Bezogenheit, meine Themen irgendwie doch ablegen kann, loslassen kann. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann können wir warten und er wird kommen und er wird uns sein Herz teilen und das, was ihn bewegt. Das vierte ist Vertrauen. Ich glaube, wir können nur loslassen, wenn wir diesem Gott auch wirklich vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, dass er in Kontrolle ist, dass er die Dinge in der Hand hat. Und hey, du darfst mit deinen Anliegen zu Gott kommen, immer. Er liebt das. Er liebt das. Aber wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, und jetzt ist genug. Und jetzt vertraue ich dir. Und mir hilft so sehr, diese Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Zu sagen, okay, heute stehe ich hier. Und trotzdem, ich weiß, irgendwann kommt die Ewigkeit. Und wie groß ist mein Problem noch in Bezug auf die Ewigkeit. Und auch wenn es so ist, wie es ist, habe ich irgendwann die Ewigkeit. Und das gibt Mut und erbaut uns. Und das letzte, Sehnsucht. Eine Sehnsucht, Gottes Gegenwart in neuen Formen zu erleben. Ich habe letztens ein Buch gelesen, da ging es darum, wie wir das praktizieren können, einfach bei Gott zu sein. Einfach in seiner Gegenwart zu sein. Und nicht nur zu tun und unsere Agenda abzuhaken, sondern einfach dort zu sein. Und er hat gesagt, alles beginnt mit diesem Gebet, dass du dich nach mehr von ihm sehnst. Und es ist nichts, was wir so erzwingen können, aber es ist was, nach dem wir uns ausstrecken können. Nach mehr Sehnsucht von ihm. Und ich möchte dich echt ermutigen, geh neue Wege, auch in deiner Zeit mit Gott. Mach mal was Neues, such ihn auf eine andere Art und Weise. Vielleicht hast du schon von vielen gehört, dass die Gebetsspaziergänge machen. Dachst du immer, was ist da los? Ich mag es drin ganz gern. Mach's einfach mal, such was Neues, versuch Gott in neuen Weisen zu erfahren. Und hey, stellt euch vor, all diese Dinge würden wir erleben. 2021. Wir würden Gottes Gegenwart auf eine neue Art und Weise erleben, indem wir uns zurücknehmen und indem wir ihm Raum geben. Das ist Freiraum, ja? Das ist Freiraum. Das ist das, den Wunsch, den wir für dieses Jahr haben. Und es ist so stark, was Gott dazu sagt, wenn wir ihn suchen. Und ein Vers, den könnt ihr euch fett in euer Wohnzimmer schreiben, auswendig lernen, über euer Leben proklamieren, ist Jakobus 4, Vers 8. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. So einfach. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Und hey, das ist auch unser Bibelvers, unser Visionsbibelvers für unseren Gebetsraum. Wir haben gesagt, wir glauben das. Die Bibel ist voll davon. Jesus sagt, hey, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Wenn ihr anklopft, würde ich aufgetan. Und deswegen haben wir auch dieses Logo gewählt, weil es verdeutlicht das für uns so gut. Wenn wir uns nähern, nähert sich Gott und wir werden eins und wir erleben ihn und er nimmt Raum. Wenn wir ihm Raum geben, nimmt er Raum, wo er sich bewegt. Und weißt du, diese Idee von Gottes Gegenwart und dass wir in persönlicher Beziehung mit ihm leben. Das hat sich nicht irgendjemand Schlaues mal ausgedacht. Diese Idee kommt von Gott. Das ist sein Herzschlag. Und wenn er sagt, wenn Johannes sagt, hey, weniger von mir, mehr von dir, heißt es nicht, dass wir nicht wichtig sind. Heißt es nicht, dass wir irgendwie wegrationalisiert werden. Im Gegenteil, Gottes Sehnsucht nach uns ist immer größer als die Sehnsucht, die wir jemals nach ihm haben können. Und er will keine Sklaven, die irgendwie für ihn arbeiten, wie so kleine Minions. Ist gut, ne? Kam hier gerade. Nein, er will, dass wir Kinder sind, dass wir seine Erben sind. Er will uns das Leben in Fülle geben. Und das ist so dieses Geheimnis, das Paradoxe im Glauben, wo Jesus auch sagt, wer sein Leben aufgibt und verliert, der wird es retten. Wir wollen uns hingeben, wir wollen Gott Raum geben und das ist mein kühnes Versprechen heute an dich. Bin ich heute mal mutig und sag dir, hey, wenn du Freiraum schaffst in deinem Leben für Gottes Gegenwart, du wirst es nicht bereuen. Weil Gott ist da und er wird sich dir nähern. Und wir werden gleich noch ein Lied hören. Es wird abgespielt werden und du kannst es für dich als stilles Gebet mitbeten, wo du das ausdrückst und natürlich auch das, was dir sonst auf dem Herzen liegt. Wie du Gott in deinem Raum Gegenwart, wie du Gottes Gegenwart in deinem Leben Raum geben möchtest. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du dich näherst, wenn wir uns dir nähern. Und du siehst die bewegten Herzen. Du siehst, was heute gesprochen wurde. Und ich bete Gott, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart. Dass du klare nächste Schritte aufzeigst, wie das praktisch in unserem Leben aussehen kann. Und dass du echt ja, diesen Versprechen, diesen Entscheidungen, die getroffen wurden, heute begegnen kannst. Gott, wir lieben dich, wir lieben deine Gegenwart und wir wollen dieser Gegenwart Raum schaffen. In unserem Herzen, aber auch in der Church. Danke, Jesus. Amen.